Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde Flux FM, ein komplettes Album und alles, was man dazu wissen sollte.
Mr. Know-it-all. Mit Daniel Koch
und Melanie Wallin.
Wir springen heute in das Jahr 1989, in eine Zeit, als die etwas sperrige Musikrichtung Industrial sich zum ersten Mal anschickte, zum Stadionrock mutieren zu können. Wir besprechen heute Pretty Hate Machine, das Debüt von Nine Inch Nails. Und los geht's.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album. Von der ersten bis zur letzten Note. Auf Flux FM.
Head Like a Hole, der Album-Opener vom Debüt von Nine Inch Nails, also der erste Song auf dem ersten Album, den diese Band rausgebracht hat und auch der meistgecoverte, zuletzt von Miley Cyrus für Black Mirror. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Angst vor diesem Album, aber dann kam Head Like a Hole und ich dachte, ach, ist doch Pop.
Ja, auf jeden Fall. Und das war das, was ich vorhin meinte. Trent Reznor hatte diese Nummer geschrieben, nachdem er als Musiker auf Tour war mit Bands wie Skinny Puppy. Und Skinny Puppy war oder ist eine sehr dunkle Industrial-Band. Und man merkt in diesem Album, dass Trent Reznor das Ganze halt irgendwie in ein Pop-Korsett tatsächlich gebracht hat. Er hat nämlich dem Industrial sehr catchy klingende Refrains eingehämmert, ohne dabei jetzt diese Aggression und diese Düsternis dem Genre auszutreiben. Und das ist ihm ziemlich gut gelungen auf dieser Nummer.
In der nächsten Terrible Lie hören wir ein bisschen mehr Alternative Rock und nicht ganz so viele Synthies, aber immer noch genug.
Wer A spielt, muss auch B spielen.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album auf Flux FM.
Terrible Lie, ein Song, den Trent Reznor darüber geschrieben hat, dass er ein Problem mit organisierter Religion hat. Er würde gerne an etwas glauben, aber so wie sich vor allem das Christentum darstellt und verlogen und heuchlerisch ist, da kann er leider nicht mitspielen.
Und damit hat Trent Reznor was gezeigt, was er bis heute macht. Er ist immer ein sehr scharfer Beobachter. Er wird sehr häufig auch politisch. Und ich finde es ganz interessant, wenn man bedenkt, Trent Reznor hat dieses Album aufgenommen, als er so ein bisschen freie Zeit hatte im Ride-Track-Studio in Cleveland, Ohio. Da war er nämlich Hausmeister und hat dann die Zeit, wenn das Studio nicht benutzt war, genutzt, um halt an seinen Demos und an diesen Songs zu arbeiten. Und ja, Trent Reznor, inzwischen kennt man ihn. Er ist eine der wichtigsten Figuren der Musiklandschaft, gerade in Amerika. Er macht ja auch zum Beispiel mit Jimmy Iovine zusammen. Apple Music hat er und vorher Beats Music hat er maßgeblich mit vorangetrieben. Und das finde ich ganz spannend. Und das hört man, glaube ich, dem Debüt auch schon ein bisschen an, dass der gute Mann technisch immer schon drei Schritte weiter war als manch anderer.
Ist es deswegen? Ich habe in jedem Artikel, den ich über dieses Album gelesen habe, steht halt drin, er produzierte das Album auf einem Apple Macintosh und der hat damals $100,500 oder sowas gekostet. In jedem Artikel. Meinst du, das hat was miteinander zu tun?
Das könnte durchaus sein. Er ist ja auch bei all dem sehr geschickt, was so PR angeht. Er ist natürlich auch gerade damals, als es losging, war er eine ziemlich wilde Sau, gerade auf der Bühne. Aber er war auch schon immer gut drin, sich zu inszenieren und seine Geschäfte zu inszenieren. Und ich glaube, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er dafür gesorgt hat, dass in dem Wikipedia-Eintrag und in anderen Artikeln sowas auftaucht.
Lass uns den nächsten Song hören. Das war die erste Single, Down In It heißt. Es geht ganz klassisch um eine Beziehung, die nicht funktioniert hat, ist so ein bisschen Pop, ist so ein bisschen Rock, bisschen Metal, ein bisschen Hip-Hop, also dieses ganze Crossover-Ding. Was interessant ist, ist aber das Video. In dem Video einerseits wollten das die Musiksender nicht spielen, weil am Ende so der Suizid von dem Protagonisten stattfindet, gespielt von Trent Reznor. Was ich aber sehr lustig fand, ist, dass diese Aufnahme von wie Trent Reznor dann vermeintlich tot am Boden liegt von einem Wetterballon gemacht wurde. 1989 gab es noch keine Drohnen und der eine Wetterballon ist so einfach ausgebüxt, also da sind die Seile durchgerissen und der wurde dann von einem Bauern gefunden und dieser Bauer hat halt das Videomaterial gesehen, da liegt jemand, sieht aus, als wäre er tot, um ihn herum Leute in merkwürdigen Outfits, also in so alternativen Outfits und der hat es dann ans FBI geschickt. Irgendwie süß. Ach,
herrlich. Die Story ist damals
auch. Aber schön, dass er sich Sorgen macht. Ne? Hätte er auch einfach.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Story ging dann natürlich auch durch alle, durch die Presse und Trent Reznor hat dann damals gesagt, das sei Total Junk Gossip Exploitive Journalism, der daraus gemacht wurde. Aber mein Gott, ist wirklich eine geile Geschichte und auch gute PR, muss man ja auch mal sagen.
Wir hören Down In It.
Alles hat seine zwei Seiten. Wir spielen sie beide.
Fluxkompensator.
Spezial. Da Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album. Auf Flux FM.
Sanctified, Trent Reznor sagt, es geht um die Beziehung zu einer Crackpfeife. Man kann es aber natürlich auch als klassischen Beziehungssong sehen. Überhaupt finde ich, dass wir uns jetzt hier in dem Beziehungsblock befinden. Es wird mit jedem Song, der jetzt kommt, immer schlimmer. Also der Zustand, in der sich der verschmähte Liebende befindet, wird immer kritischer. Achtet bitte drauf im Verlauf der Sendung.
Ja, vor allen Dingen auch im Song gleich. Das, ja, wie soll ich sagen? Einige Lyrics sind auch, wenn man später nochmal drauf guckt, schon relativ abgründig und einige durchaus auch übergriffig zu interpretieren. Aber das war natürlich auch ein bisschen das, was Nine Inch Nails ein bisschen ausgemacht hat, dass er immer ein bisschen die eigenen Abgründe ausgeleuchtet hat und da auch Unerfreuliches zutage kam.
Die meisten Songs, die auf diesem Album zu hören sind, die haben sich schon auf einem Demo befunden. Das Demo namens Purest Feeling ist danach auch erschienen und wurde als Bootleg veröffentlicht. Aber das waren die Demosongs, die Trent Reznor in seiner Zeit als Hausmeister im Tonstudio aufnehmen durfte. Und dann hat er sie an verschiedene Labels geschickt und hat dann den Zuschlag, also hat tatsächlich viel Interesse bekommen für das, was er da gemacht hat, und hat den Zuschlag dann an TVT Records gegeben. TVT Records ist ein Label, das vorher eigentlich nur so Werbesachen gemacht hat, also so Jingles, und dessen Geschichte, weiterführende Geschichte, auch sehr interessant ist mit den Bands, die sie so gesigned haben. Zum Beispiel Ja Rule oder Lil Jon oder The KLF oder Pitbull.
Ja, wer hätte das gedacht? Trent Reznor war ein Labelkollege von Pitbull, ist man wahrscheinlich auch nicht unbedingt stolz drauf. Aber auch Aphex Twin hat zum Beispiel dort veröffentlicht und Guided by Voices und Ecstasy und sie KLF. Also man hat dann doch schon gemerkt, dass gerade so diese Industrial-Richtung oder diese Entwicklung, mechanische Elemente in die Musik einzubauen, durchaus bei diesem Label ja irgendwann en vogue war, das mit sehr quiekigen Werbejingles gestartet ist.
Wir hören Something I Can Never Have, apropos quiekig. Werbejingle. Hier könnt ihr auch sehr viele schöne Hintergrundgeräusche hören. Einige Maschinen, einige Vögel, einige Türen. Es geht um Liebe und verpasste Chancen.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album. Wieder aufgelegt von Flux FM.
Kinda I Want To. Beginnt mit einem Stöhnen, hört auf mit einem Schrei. Und damit befinden wir uns im, ich nenne es liebevoll, im Sexblock des Albums. Also von Liebe und Verschmähung gehen wir jetzt in die fleischlichen Gelüste über. Geht in Sinn dann noch gleich sehr grafisch weiter.
Und jetzt der kleine Downer, wer noch auf die Textzeile I want to fuck you like an enemy wartet, der muss noch warten, bis wir ein anderes Album von Nine Inch Nails uns vornehmen werden. Das wird nämlich in diesem Album nicht passieren. Ja, man hat bei diesen beiden Songs wieder gehört, so ein bisschen diese Klangebenen, die er da aufgemacht hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde so die Stücke, wo es gar nicht so krachig wird, sondern wo es nur so brodelt, finde ich eigentlich viel intensiver. Und Trent Reznor hat zu diesem Album gesagt, was vielleicht auch ein bisschen den kommerziellen Erfolg erklärt, dass das Alternative-Album ist, das alles kann. Du kannst dazu Stage-Diven und wenn du ein großer Depeche Mode-Fan bist, kommst du auch auf deine Kosten. Man kann immer was entdecken und da war er durchaus ein bisschen schnippisch. Er hat gesagt so, das macht meine Musik aus. Bei mir entdeckt man immer wieder was Neues und wenn man zum Beispiel so ein Front242-Album hört, das hört man 10 Mal und dann kommt nichts mehr. Und das war schon eine ganz schöne Ansage, weil Front242 waren neben Skinny Puppy zum Beispiel so die großen Namen dieser Industrial-Szene und das wurde ihm durchaus auch ein bisschen übel genommen, dass er da so ein Genre so ein bisschen Mainstream-fähig gemacht hat.
In den Liner-Notes zum Album, da bedankt er sich auch bei zum Beispiel Jane's Addiction oder Prince oder Public Enemy. Und da kann man sich erstmal wundern, aber wenn man weiß, dass er einige dieser Künstler hier gesampelt hat, natürlich so, dass man es nicht zwangsläufig hört, dann macht es schon wieder viel mehr Sinn. Vor allem Public Enemy hat er für so Percussion Loops benutzt, die er an seinem Macintosh Apple zusammengeschraubt hat, nachts im Studio. Und das ist natürlich eine Art zu arbeiten, die in dieser New Wave-Szene oder in dieser Industrial-Szene vielleicht ein bisschen weniger credible war oder weniger Street-Credibility eingebracht hat. Der Unterschied zum klassischen Industrial-Rock oder Industrial-Wave würde ich hier auch tatsächlich darin sehen, dass es nicht so repetitiv ist, sondern dass es Strophen gibt und es gibt Refrains und Strukturen. nicht nur, wir hauen auf ein Metallrohr rauf.
Definitiv. Obwohl er das natürlich auch tut und da müssen wir gleich noch drüber sprechen, die Live-Darbietungen davon waren nämlich auch durchaus sehenswert.
Sehenswert auch Überleitungskönigin Melanie Golin. Das Video zu Sin. Da gibt es nämlich sehr viel Sex zu sehen, da gibt es gepierste Geschlechtsteile zu sehen. Was mich aber viel mehr interessiert ist, dass in den Demos zu Sin noch ein Saxophon enthalten war. Das hätte ich ja sehr gerne gehört.
Schätze aus der Plattenkiste. Herausgekramt von Flux FM.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde Flux FM. Ein komplettes Album. Und alles, was man dazu wissen sollte.
That's what I get. Ja, man weiß ein bisschen, was man kriegt, wenn man Nine Inch Nails hört. Und ihr habt es sicherlich schon gemerkt und gehört. Ohne Nine Inch Nails wäre zum Beispiel Marilyn Manson meiner Meinung nach auch so nicht möglich gewesen. Und das gilt auch und vor allem für die Live-Shows. Weil nachdem das Album rauskam, hat Trent Reznor gleich angefangen, sich eine Live-Band zusammenzusuchen mit sehr guten Musikern. Und diese Live-Shows gerade auf der Tour waren halt sehr legendär. Das kann man auch im Internet sich noch anschauen. Es gibt viele Shows, wo Trent Reznor über den Boden robbt, ins Publikum springt, Stage-Dive, Crowdsurft, sich Gegenstände an den Kopf haut und das war damals eine Macke, er hat immer die sehr teuren Keyboards, die die Band benutzt, zerschrottet, indem er mit seinem Stiefelabsatz immer die Tasten runtergerissen hat und ich möchte nicht wissen, was für eine Rechnung da das Label ihm später oder die Booking-Agenten ihm dann unter die Hoteltür geschoben haben.
Du warst ja Lifer, so mehr live dabei, als das passiert ist, als ich, wenn auch jetzt noch nicht so vielleicht, oder? Wie hast du das Album, hast du das Album damals wahrgenommen?
Da war ich noch nicht ganz so weit. Meine Grufti-Phase fing dann erst so, ich sag mal so 97, 98 an. Aber ich habe natürlich dann, als bei mir so die Grunge-Phase 94, 95, 96, da kamen natürlich die großen Nine Inch Nails-Momente und da war das dann Mainstream und da hat man das dann natürlich auch entdeckt. Und Head Like a Hole habe ich als Visions-Abonnent damals natürlich auch schon gekannt. Und das war, ich muss zugeben, ich habe das zu der Zeit noch nicht verstanden. Ich habe sehr lange gebraucht, um das geil zu finden und vor allen Dingen auch das Mechanische geil zu finden, aber dann hat es mich gekriegt und wobei ich immer zugeben muss, ich bin dann doch eher bei den härteren Sachen gelandet. Ich fand Skinny Puppy immer einen Tacken geiler. Kann ich jedem empfehlen.
Ich habe mir nur ein paar Live-Videos angeguckt von ein paar Auftritten und dachte mir so, weiße Jungs mit Dreadlocks.
Ja, das ist natürlich
hat
sehr schlimm.
Hatte ich dafür mal viel übrig? Ja, möchte ich darauf heute angesprochen werden? Nein.
Natürlich die Dreadlocks, die schwarz gefärbt waren und Jungs, die komplett schwarz angezogen waren, die immer sehr massige Stiefel trugen. Also das war damals schon ein ziemlicher Einheitslook und die Videointerviews mit Trent Reznor, da muss man auch ein bisschen schmunzeln. Er war schon so ein süßer, mies gelaunter Grufti.
Wir hören The Only Time.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album. Von der ersten bis zur letzten Note. Auf Flux FM.
The Only Time. Wir haben das Debütalbum von Nine Inch Nails gehört. Es heißt Pretty Hate Machine und ist 30 Jahre alt geworden. Jetzt gerade. Ich finde das so spannend. Ich habe dieses Album vorher nie gehört. Ich dachte nur, es wäre gut, wenn ich mich mal damit beschäftige. Deswegen habe ich das auf unsere Agenda gepackt, Daniel. Ich bin sehr froh drüber. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich das wahrscheinlich nicht sehr oft hören werde. Aber ich hatte viele Vorbehalte und viele Vorstellungen, was Nine Inch Nails für Musik machen. Und da werdet ihr jetzt denken, wieso, wusstest du nicht, was die... Nein, wusste ich nicht. Ich hätte euch keinen Nine Inch Nails Song sagen können und habe deswegen eher so ein Bild gehabt, dass es sehr viel härter ist, sehr viel, weiß nicht, so Kakerlaken, Erde, Wurzeln, an so eine Bildsprache habe ich gedacht dabei. Aber es ist es ja gar nicht, es ist ja super poppig teilweise und sehr Synthesizer-lastig. Ich musste ein bisschen lachen, weil Trent Reznor hat auch eine Anekdote erzählt von Leuten, die Nine Inch Nails live kennengelernt haben und dann aber sich das Album geholt haben und dann gesagt haben, was ist denn das für eine schwule Sinti-Scheiße? Das ist Zitat, schwul ist kein Schimpfwort. Und ich find's sehr gut wegzuhören. Und für mich hat's Parallelen zu den Sachen, die ich dann erlebt habe, 2000, 2001, als Korn so super groß war. Ich glaube, dass Korn auch da viel Inspiration rausgezogen haben. Aber von der Fanbase her und alle Jungs in meiner Klasse, die dann die ganzen Korn-Aufnäher hatten oder auch die Nine Inch Nails-Aufnäher natürlich, ich glaube, das spricht sowas an, was immer wieder kommt und was jeder pubertäre, meistens Junge, glaube ich, in sich fühlen kann. Diese Angst und dieses Außenseitertum, deswegen hat es so unfassbar gut funktioniert. Ich finde es gut, ich fand es sehr interessant. Für mich ist es nichts, aber ich freue mich.
Das ist auch ein schönes Fazit. mir ging es auch so, dass ich ganz neue Seiten da entdeckt habe. Ich habe zuletzt im letzten Jahr auf dem Roskilde Nine Inch Nails nochmal live gesehen und da ging es mir ein bisschen auf die Eier. Da war es mir zu rockistisch, da zu viele Elemente, wo dann halt so vier Gitarristen nebeneinander standen und Trent Reznor so breitbeinig und breitkreuzig, wie er inzwischen ist. Und ich habe hier wieder gemerkt, so gerade so diese ganz kalten Stücke, dieses Something I Can Never Have zum Beispiel oder so und auch Sin, das fand ich unfassbar gut, weil das ist so ein bisschen so eine Einstiegsdroge. Das geht schon in sehr dunkle Elemente rein. Gerade auch, ich bin auch deiner Meinung, diese Teenage-Angst, die kann er sehr gut und sehr pathetisch formulieren, mit all dem Pathos, den man dann so als schwarztragender 16-Jähriger dann so fühlt. Und das war immer ein bisschen geiler als solche Sachen wie Tybo Negative und Konsorten, wo mir so ein bisschen so diese Fascho-Vergangenheit auf den Sack ging. Und Nine Inch Nails war einerseits mega düster. Man konnte wirklich mit so einem Nine Inch Nails-Aufnäher, war man interessant, dunkel und hatte aber auf der anderen Seite genau das, was das Popherz dann doch so wollte, nämlich noch ein Refrain, an dem man sich festhangeln kann. Und ob er jetzt geschrien oder gesungen ist, ist ja auch völlig egal. Und ich finde auch ein wahnsinnig spannendes Album. Mir geht es so wie beim Gesamtwerk. Head Like a Hole geht mir auf den Sack, ist mir zu sehr alternative. Und wie gesagt, Something I Can Never Have, unfassbar gut gealtert mit diesem kühlen Sound. Und man hört ja auch noch die Soundtracks, die er jetzt macht mit Atticus Ross zum Beispiel für so Filme wie Social Network. Da finde ich es noch ganz viel von dem drin, was er da des Nächtens am Macintosh-Computer zusammengehackt hat.
Wir hören Ringfinger. Der ist jetzt ein bisschen funky. Liegt auch vielleicht daran, dass ihr hier, wenn ihr gut hinhört, das Prince-Sample, von dem wir gerade gesprochen haben, finden könnt. Alphabet Street wurde hier gesampelt. Nachhören könnt ihr die Sendung auf fluxfm.de und auf Spotify. Mein Name ist Melanie Golin.
Meine Daniel Koch.
Tschüss.
Tschö.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde Flux FM, ein komplettes Album und alles, was man dazu wissen sollte.
Call me Mr. Know-it-all.